Anmerkungen von Kaffee Morgenland. Dem vorausgeschickt ist ein Brief hier in Hamburg im Rahmen des Bündnisses Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, auf die sich die Anmerkungen beziehen. Das hören wir jetzt. Erst einmal zunächst also der Brief und unmittelbar daran im Anschluss die Anmerkungen von Kaffee Morgenland.
Brief an das Bündnis Der Tod ist ein Meister aus Deutschland vom Dezember 2012. In den letzten Wochen, auch im Mölln-Zusammenhang, war vieles nochmal zu durchdenken. Ein sehr ausführliches Gespräch mit Antifas ergab, dass dort demnächst ein Papier entstehen soll, worin ein regelrechter Lernprozess abgebildet sein soll. Kern dabei ist, dass das Einnehmen der Perspektive der von Rassismus betroffenen Menschen einen Bruch darstellt mit bisheriger Praxis. Ein Bestandteil dieses Bruchs scheint zu sein, gesellschaftliche Hegemonie grundsätzlich rassistischer Positionen und Haltung an der Erfahrung des DasserInnen zurückerkämpfen selbst erfahren zu haben. Medien, Politik, örtliche Verbände und persönliche Artikulationen. Alles aus der Perspektive des deutschen Kleingartens formuliert. Auch die fünf Bürgerinnen am Kaffeehaustisch in Mölln, die einen Antifa anpöbeln, die Brandopfer, seien Opfer ihrer eigenen kriminellen Verbindungen geworden waren. Geschehen während der Demo am 17.11. Symptomatisch auch der neulich weitergeleitete FAZ-Artikel »Die Hoheit über das Gedenken«, in dessen Subtext genau das zurückerkämpfte Erinnern angegriffen wird. Kaffee Morgenland bemerkte an diesem Text darüber hinaus die exakte Feststellung der Anzahl der in Mölln lebenden MigrantInnen. In dieser Gemengelage ist eine linke Position, welche an die Mehrheitsgesellschaft appellieren möchte, hoffnungslos, gar entwaffnend. Dagegen stellt die Erfahrung des Freundeskreises, gerade wie in dem FAZ-Text beschrieben steht, eine kämpferische Position dar, wie sich im Verlauf der Mölner Woche auch deutlich zeigte. Letztlich waren die Landespolitiker gezwungen, den Opfern bis zum Schluss zuzuhören, obwohl sie nach ihren Reden eigentlich nach Hause fahren wollten. Zeitgleich wird endgültig bestätigt, dass der NSU zumindest zum Teil aus V-Leuten bestand oder besteht. Dazu die Aussage des Bundesanwalts Förster vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss. Und dass der nordrhein-westfälische Innenminister in dem Anschlag in der Kolpestraße keinen Terror erkennen konnte. Ebenfalls Bundestagsuntersuchungsausschuss. Von dort auch. Unmittelbar nach diesem Anschlag waren Zivilbeamte vor Ort, während die Polizei erst 20 Minuten später kam. Diese Art von Informationen nicht als Verschwörung zu verstehen, vielmehr ihre Tatsache als gesellschaftliches Geschehen auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen zu analysieren, macht die Aufgabe richtig schwierig. Allerdings lässt sich hier konkret nachvollziehen, was Rassismus als Herrschaftsinstrument oder auch Herrschaftsform leistet. Angefangen bei der Verweigerung von Solidarität über den Zusammenschluss der Mehrheitsgesellschaft in Form von zum Beispiel Lichterketten bis hin zum mörderischen Tätigsein. Wäre es vorstellbar, dass ein Nachkomme der jetzt in Berlin protestierenden Präsidentin oder Kanzlerin in Deutschland sein könnte? In den USA mit der Geschichte des Kampfes gegen die Sklaverei und der Bürgerrechtsbewegung der 60er sehr wohl. In Deutschland, dem Land mit dem Sklavenbewusstsein, verweigert der Bundespräsident den Familien der NSU-Opfer einen Besuch. Tief grundiert im Nationalsozialismus und seinen VorläuferInnen. Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis verschließt allen den Weg zur Befreiung, während die politische Organisierung im Kampf gegen Rassismus und Rassismen nicht nur als Abwehrkampf verstanden werden braucht, sondern auch alle Optionen, herrschaftliche Verhältnisse anzugreifen, im Kern bereits enthält. Das sind Gedanken, die mal so zusammenfassen sollten, was zum Einjährigen des Der Tod ist ein Meister aus Deutschland Zusammenhangs jetzt aus Mölln und auch aus dem Ausflug nach Wolgast, aus den Flüchtlingsprotesten in Berlin einschließlich seiner unmenschlichen Bekämpfung folgen könnte. Eine Person aus dem Bündnis. Anmerkung von Kaffee Morgenland. Zitat: Dass das Einnehmen der Perspektive der von Rassismus betroffenen Menschen einen Bruch darstellt mit bisheriger Praxis. Zitat Ende. Richtig, meinen wir, wäre es, dass das Menschen unter bestimmten Bedingungen dem Vorsatz förderlich sein könnte, einen Bruch mit bisheriger Praxis einzuleiten. Der Vorsatz muss dem Akt der Empathie vorausgehen. Denn die Empathie als eine Verhaltensstrategie, mit dem Emotionszustand des anderen umzugehen bzw. darauf zu reagieren, ist unmarkiert und damit pluripotent. Welchen Zweck das empathische Verhalten letztlich gedient haben wird, hängt von gänzlich anderen Faktoren ab, von Faktoren, die sich in das Gewebe des Vorsatzes konstruktiv einflechten. In anderen Worten stellt die Einnahme der Perspektive der Angegriffenen von sich aus keinen Bruch dar, sondern eine Annäherung an das Verständnis des Zustandes und der Empfindung des Angegriffenen. Dieses Verständnis kann a. zu einer Genugtuung, zu Freude und zu Glück über das erzielte Ergebnis führen, wenn die betrachtende Person der Tätergesellschaft oder den Befürwortern der Täter angehört. Je mehr Leichen, desto größer die Freude. B. zur Erzeugung eines Samariters führen, der dem Opfer fürsorglich hilft. C. zur Verhaltensänderung führen mit dem Ziel, sich der neuen Situation anzupassen, um dadurch in erster Linie der Möglichkeit der eigenen Gefährdung entgegenzuwirken, was oft bei den potenziellen Opfern zu beobachten ist. D. dazu führen, das Geschehen für eigene Zwecke zu instrumentalisieren, etwa das, was die Linke à la Couleur, insbesondere in Deutschland, seit eh und je praktiziert, was übrigens einen bedeutsamen Teil ihrer Existenzgrundlage ausmacht. Um ihre höheren Ziele zu erreichen oder zwecks Verkündung dubioser Befreiung. Dubios, weil sie zum einen quasi religiöse Prophezeiungen sind, im linken Jargon Ideologien genannt, oder zum anderen neue Herrschaftsverhältnisse erzeugen. Ein Bruch mit bisheriger Praxis wäre erst dann gegeben, wenn sich ein Individuum axiomatisch dazu entschlösse, sein Tun und Lassen von dem Moment Opfer abhängig zu machen, sich dem Vernichtungskollektiv auf allen Ebenen und Sphären wirksam zu widersetzen oder zumindest sich von ihm unmissverständlich loszusagen. Die allem Anschein nach allgegenwärtige Neigung, sich zu verweigern, Kenntnis von dem simplen, quasi mathematischen Umstand zu nehmen, dass der Akt der Vernichtung dem Moment Opfer notwendig vorausgeht, birgt das Potenzial, dem ehrlichen Samariter als den effektivsten Komplizen zu entlarven. Jeder sich um das Moment Opfer herumkonstruierende Diskurs ist bestenfalls ein Nekrolog. In jedem Fall aber wäre er, welcher Subkategorie er auch immer gehörte, eine Geschäftspraktik in einem Gewerbe, in dem mit der Währung Mord gerechnet wird. Das heißt ein Gewerbe, das von dem Rohstoff Opfer existenziell abhängt. Die Kaffee-Morgenland eigene Axiomatik erfordert und gebietet eine absolute Gegnerschaft gegen die Tätergesellschaft. Absolut, weil sich dieses Gebot allein aus einer Axiomatik ergibt, ohne den kleinsten Bezug auf die sozialen Begleitumstände des Vernichtungsaktes, beziehungsweise auf die Gründe, Motive etc. des Täterkollektivs. Es, das Café Morgenland, verweigert darüber hinaus jegliche Binnendifferenzierung und Skalierung auf der Seite des Vernichters. Es nivelliert programmatisch. Es verweigert sich zwischen demjenigen, der versucht oder gar es schafft, ein Mietshaus oder ein Flüchtlingsheim in ein Krematorium zu wandeln und demjenigen, der das ins Krematorium verwandelte Mietshaus bejubelt und demjenigen, der das für den Markt der immateriellen Güter diskursiv verarbeitet, zu unterscheiden. Sie sind alle gleich und vollwertige Macher und Nutznießer des Vernichtungsgeschäfts. Der Rest ist Politik und sie gesellt sich selbstverständlich auch der Ersteren zu. Denn Politik stellt nichts anderes als die Regulierung des Vernichtungsgeschäftes mit idealiter zivilisatorischen Mitteln dar. Jedes Individuum, das nicht zu den Vernichtern zählen will, hat die Wahl, sich gegen diese zu positionieren oder es sein zu lassen. Das Erstere stellt für uns, Café Morgenland, das Moment der Glückseligkeit und der Sinnhaltigkeit unseres Daseins dar. Jeder Schaden, ob biologischer, psychischer, gesellschaftlicher, materieller und so weiter Natur, der den Tätern zugefügt werden kann, ist für uns ein Befreiungsakt. Fußnote 1. Zitat: Wenn ein Landarbeiter seinen Kolonialherr tötet, so ist das Ergebnis dieser Tat nicht ein Mörder und sein Opfer, sondern ein freier Mensch und ein toter Mensch. Sinngemäß nach Jean-Paul Sartre. Als Spin-off sozusagen kommt hinzu, dass dies und genau dies der Moment ist, in dem sich die Perspektive auf eine Bedingung der Angriffe gegen die Stigmatisierten, die anderen, effektiv auftut. Wir können mit dem Begriff der Befreiung nichts anfangen. Wer wird von was befreit? Wann? Wieso und warum? Sollten wir es aber trotzdem fertigbringen, uns unter einer Abart des Befreiungsnarrativs etwas Erstrebenswertes vorzustellen, würden wir diese Vorstellung mit der Prämisse »Hier und Jetzt« versehen. Zitat: In dieser Gemengelage ist eine linke Position, welche an die Mehrheitsgesellschaft appellieren möchte, hoffnungslos, gar entwaffnend. Vorab: Noch schlimmer wäre es, wenn sie Erfolg hätte. Hier wird den heutigen Linken eine edlere Absicht unterstellt, was in keiner Weise stimmt. Allein die letzten 20 Jahre betrachtend, von noch früher ganz zu schweigen, haben wir mit einer völkischen reaktionären Masse, die jegliches Verbrechen instrumentalisiert, jeglichen Auswuchs theoretischen Aberglaubens zu Klovernspruch verwandelt, um es an die stiller Ortbesucher zu verkünden. Wo sie avantgardistisch agiert, kommt noch Scheiße raus. Antizionismus, Anti-Islamismus, Finanzhaie, aktuell im Herz der Bestie, Fußnote 2, und so weiter, sind reine und verfälschte linke Produkte. Fußnote 2. Finanzkapital. Für das kapitalistische System als das von Menschen geschaffenes humanistisches, weil Menschen wesentlich, gesellschaftliches Beziehungsgeflecht ist der Stoff, aus dem Ausbeutung bzw. Profit entsteht, völlig irrelevant. Das System hat keine stofflich begründete Priorität auf irgendein Ding. Ausschließlich und nur der Grad der Profithöhe ist entscheidend. So zum Beispiel, wenn das Drucken und Verkaufen der MEW, Marx-Engels-Werke, eine Profitrate von 500% erzeugen könnte. Während Verkaufspaläste entstanden, wo jeder Geldhaus verblassen würde, würden die blutigsten Kriege für die Vorherrschaft des MEW-Marktes entstehen, wo manche 30-jährigen Kriege wie Kinderkriegsspiele erscheinen würden, würden die übelsten Druckereifabriken mit eklatanten Ausbeutungsverhältnissen entstehen, wo die neulich ausgebrannte Textilfabrik in Bangladesch als Oase der Menschlichkeit erscheinen würde und so weiter. Dass die Banken zum linken Repertoire-Kampfbegriff und zwar an erster Stelle gehören, liegt nicht an der Natur der Sache, sondern an der deformierten Natur der Linken. Zum einen, weil wie üblich bei Menschen das, was man nicht hat, in diesem Fall Geld, und davon ist ein aufrechter linker Teil angehalten, wenig zu haben, am meisten begehrt wird. Und zum zweiten stellt der Volksfeind Bank und infolgedessen der jüdische Schacherer, der Parasit, der Blutsauger und so weiter, als Gegensatz zu der handwerklichen, ehrlichen Arbeit eine sehr wichtige Mobilisierung der Volksmassen. Relativierung des Holocaust, zum Beispiel durch Verortung der Shoah in den arabischen Ländern und ihr Spiegelbild, die Gleichung Warschauer Ghetto gleich Gazastreifen, samt Umgang mit den Pogromen der 90er Jahre bzw. der NSU-Morde, sind deren symptomatischer Ausdruck. Der Einspruch, dass nicht alle Linke so handeln und so weiter, lassen wir nicht gelten, weil dies von den nicht so Handelnden akzeptiert und respektiert wird, um den Familienzusammenhalt nicht zu gefährden. Im schlimmsten Fall setzt man sich damit auseinander. Aber niemals wird die Nabelschnur gekappt. Sollen wir an solche Momente, die bis heute andauern, erinnern? Hat je irgendeine Person oder Gruppe die periodisch erscheinenden rassistischen Pamphlete in Konkret, in Bahamas, in Jungle World, in Phase 2, in IZ3W, in Café Kritik, in Saira Verlag, zum Beispiel der ideologiekritische Kaffeesatzleser Gerhard Scheidt, bei M. Künzel und so weiter jemals kritisiert? Das Gegenteil ist der Fall. Viele der Rassisten und manche der berühmten Philosemiten finden Zugang und Beachtung in vielen linken Blättern, Radiosendungen, Veranstaltungen und sonst wo. Man denkt nicht mal dran, sie zu kritisieren, geschweige denn sie anzugreifen. Denn bekanntlich, Zitat, Deutsche bringen ihre Führer nicht um, wie der Widerstandskämpfer von Trott auf den Hinweis des chinesischen Revolutionärs Lin Xiuzhen 1942 in Basel antwortete, der montierte, Zitat, wenn ihr Hitler nicht töten könnt, dann tötet Göring. Wenn ihr Göring nicht töten könnt, dann tötet Ribbentrop. Wenn ihr Ribbentrop nicht töten könnt, dann irgendein General auf der Straße. Zitat Ende. Aber auch bei den Auswüchsen des Alltags verstummt jegliche Kritik und jeglicher solidarischer Gedanke. Zum Beispiel bei Serkan, als fast die gesamte Linke das Ganze unter der Überschrift rassistischer Angriff auf einen Rentner abhandelte. Zum Beispiel bei Babenhausen, als damals die Hamburger Gruppe Demontage uns wegen der Demo gegen das Kaff angriff. Zum Beispiel bei der Konkretkritik, Zitat, die Zeitschrift Konkret Made in Germany, Zitat Ende und so weiter und so fort. Und dabei handelt es sich hier nur um einen Bruchteil von Ereignissen, allein nach dem Kriterium des Vorhandenseins der Dokumentation gewählt. All dies längst in der Vergangenheit, von wegen. In der Jungle World Internetseite zum Beispiel erscheint rechts von der Hauptseite der Blog des Jungle World und Konkretautors Thomas von der Ostensacken. Fußnote 3. Fußnote 3. Wenn irgendjemand den Begriff Islamnazis verwendet, so ist es klar, es handelt sich um das Bemühen, den Nationalsozialismus zu relativieren. Wenn dazu noch dieser Begriff von einem Deutschen, Thomas von der Ostensacken, verwendet wird, so handelt es sich ausschließlich und nur um die Entlastung seiner Population von der Last des Holocausts. Aktuell erscheint ein Beitrag von ihm mit dem Titel »Wenn der Islamist for Night a Blast«. Es geht dabei um die faschistoide Demos und Aufstände der französischen Franzosen, Bahamas, also der Le Pen, Kirche und konservativen Anhänger in Frankreich angesichts der angekündigten Legalisierung der Ehe von Homosexuellen. Die Tatsache selbst, dass im zivilisierten, liberalen, weltoffenen und Frankreich ein homophobes Massengesindel, immerhin Hunderttausende, der nicht mal vom körperlichen Angriffe gegen die Betroffenen scheut, seinen Schaum vor den Mund und auf die Straße bringt, ist für die Schreiber uninteressant. Erst wenn er dadurch seinen Islamhass artikulieren kann, wird dies zum nennens- und kommentierenswerten Ereignis. Klar, das Ganze kann unter dem Aspekt seiner chronischen Manie oder seines katholiko-protestantischen Eifer abgewickelt werden. Oder es wird als das genommen, was es ist, ein unendlicher antimuslimischer Hass, was folgerichtigerweise nach sich ziehen würde, dass man dagegen etwas unternähme. Nichts davon aber wird passieren, falls wir nichts dazu sagen, wofür wir aber nicht immer Lust haben. Sicher ist nur eins, er und seinesgleichen, denn er steht hier nur exemplarisch für unzählige Beispiele, werden demnächst in irgendeiner Veranstaltung ihre folgenschweren Analysen betreiben dürfen. Zitat Anfang. Symptomatisch auch der neulich weitergeleitete FAZ-Artikel »Die Hoheit über das Gedenken«, in dessen Subtext genau das zurückerkämpfte Innern angegriffen wird. Kaffee Morgenland bemerkt an diesem Text darüber hinaus die exakte Feststellung der Anzahl der in Köln lebenden MigrantInnen. Ergänzung: Ohne die FAZ im geringsten entlasten zu wollen, müssen wir betonen, dass die Zählerei und Kontrolle der Kanaken ein immanenter und unkontrollierbarer Drang der Deutschen ist. Zum Beispiel, Zitat, in Kitas, in denen der Anteil von Kindern aus islamischen Familien bei oft mehr als 80% liegt. Magnus Klaue in seinem Jungle World Artikel »Gott, die Welt und die Dorfgemeinschaft«, in dem er gegen die Einführung des Islamunterrichts in die deutschen Schulen wetterte. Denn eine solche definitive Aussage setzt die Heranziehung von Statistiken voraus, die bei den Jugendämtern oder sonst wo sorgfältig erhoben sein müssen, was unwahrscheinlich ist wegen des geltenden Verbots der Selektion nach Religion, weil damals irgendwie was schief ging. Aber wenn ja, da in Deutschland bekanntlich der Spruch »Die Katze lässt das Maus nicht« seine völlige Gültigkeit hat, dann wird es brandgefährlich. Oder er hat selber vor Ort durch Befragung der Kleinen oder durch Sortierung der Eintragungslisten nach den Namen der Kinder recherchiert. Nochmal, wir sprechen von linken Deutschen im Zusammenhang mit ihren alltäglichen wissenschaftlichen Tätigkeiten. Zitat: Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis verschließt allen den Weg zur Befreiung. Während die politische Organisation im Kampf gegen Rassismus und Rassismen nicht nur als Abwehrkampf verstanden zu werden braucht, sondern alle Optionen, herrschaftliche Verhältnisse anzugreifen, im Keim bereits enthält. Zitat Ende. Wenn die Gesellschaft selber und insbesondere die deutsche Gesellschaft ein Ganzes ist, ein Monolith, der weder Ausdifferenzierungsmerkmale noch irgendwelche Risse je aufwies und aufweist, so bekommt der Begriff herrschaftliche Verhältnisse eine ganz andere Dimension und Charakter. Der Dimension nach handelt es sich bei dieser Gesellschaft um einen Verbrecherkollektiv und der Charakter nach um eine demokratische. Demokratische, weil die absolute Mehrheit oder wie wir es nennen, das organische Inventar im Lande, an das Verbrechen partizipiert, passiv und aktiv, damals und heute. Gesetzt dem Fall, dass diese Bewertung richtig ist, ist das Wort Herrschaft fehl am Platz. Denn dieser Begriff ist historisch besetzt und meint eine Elite, eine zahlenmäßige Minderheit, die gegen eine Mehrheit herrscht. In unserem Fall existiert so etwas nicht, sondern haben wir so etwas wie ein mörderisches Mehrheitskollektiv. Und bevor über die Rettung durch Aufklärung nachgedacht wird, diese Gesellschaftsformation ist nicht wie die schlafende Prinzessin aus dem Märchen, die auf ihren Prinz wartet, um wachgeküsst zu werden. Sie ist hellwach, wach wie ein Wachhund. Daher sind ganz andere Gedankengänge und Handlungen zu überlegen, als sie bis dato erträumten. Dabei ist nichts Rosiges zu erwarten, nur Isolation, Verstoß, Heretikerstatus, Fremdkörper, eben Befreiung. Wir glauben zu wissen, von was wir sprechen. Immerhin 20 Jahre Kaffee-Morgenland-Einsamkeit, zumal wir nicht mal als Opfer brauchbar, instrumentalisierbar aufgrund unserer Weigerung in diese Rolle zu schlüpfen sind, ist Nachweis genug. Fazit: Nichts von dem, was die Linke tut, ist falsch. Sie ist weder fehlgeleitet noch dumm, nur konsequent. Mit tödlicher Konsequenz für die anderen. Es bleibt nur noch eins, die eigenen Konsequenzen daraus zu ziehen. Alles andere ist längst gelaufen. Kaffee Morgenland, 8. Dezember 2012.
Das war die Kaffee-Morgenland-Kolumne, erster Teil, zusammen mit dem Brief an das Bündnis. Wir hören jetzt einen kleinen Song dazwischen und dann folgt der zweite Teil der Kolumne, der lautet Brief an die Konkret, anlässlich von Besuchen in Athen.
Offener Brief an die Zeitschrift Konkret. Liebe Konkret-Journalisten, uns war schon mal die Gunst gewährt worden, Linksdeutschen als folkloristische Attraktion herhalten zu dürfen. Vor kurzem hatten wir das Vergnügen, mit unserem balkanischen Extremismus ihre angesehenen Kollegen von der Zeitung Jungle World zu unterhalten. Etwa zu diesem Zeitpunkt mussten wir aber bedauerlicherweise merken, dass uns die Perseveranz auszugehen drohte. Und so trafen wir, um unseres delikaten mentalen Gleichgewichts willen, die Entscheidung, uns nie wieder um die Angelegenheiten der Antideutschen, soll heißen Deutschen, zu kümmern. Ein paar Worte zum journalistischen Ethos der Jungle World Beschäftigten. Sie stellten zwar Recherchen über Rassismus an und interviewten MigrantInnen, begruben aber unsere Ansichten, indem sie eine pro-griechische außenpolitische Vorgehensweise bevorzugten, als wären sie das Außenministerium der deutschen Linken. Sie haben es irgendwie hingekriegt, ein dreistündiges Interview in gerade mal 7 Zeilen wiederzugeben und das in dem Artikel voller Lobgesänge für den antifaschistischen Widerstand in Griechenland. Dies stellt für uns eine Beleidigung dar, weil sie erstens darin die Tatsachen über die konstanten Erfolge der Faschisten und die diese unterstützende griechische Gesellschaft verdrehen und zweitens dies mit dem Ziel tun, ihre eigenen ideologischen Fantasien zu warten und eine Vergrämung ihrer griechischen Freunde abzuwenden. Sie brachten ein Transparent mit der Aufschrift »Wir sind alle Griechen« auf dem Akropolishügel an, obwohl wir und die MigrantInnen in unserer Gruppe mit aller Vehemenz sie darauf hingewiesen hatten, dass diese Aktion als eine politische Geste uns nur Schaden bringen und allein den griechischen antiimperialistischen Nationalismus zugutekommen würde. Sie agierten wie die typischen Mainstream-Reporter, indem sie, um angeblich Recherchen über Angelegenheiten wie Rassismus und Faschismus anzustellen, für 2 Wochen nach Griechenland kamen, 3 bis 4 MigrantInnen interviewten, die sie 3 Tage vor ihrer Rückreise getroffen hatten, nachdem sie sich auf jeder radikalen Technoparty gezeigt haben. Sie haben vermieden, über Dinge zu berichten, die in Widerspruch mit ihrer Ideologie standen. So zum Beispiel, dass muslimische Migranten es waren, die versucht haben, die in Brand gesteckte Synagoge von Kania auf Kreta zu retten. Diese Haltung könnte höchstens mit dem einer rechtsliberalen Zeitung verglichen werden. In einem 3-viertelstündigen Interview befragten sie die autonome Gruppe Terminal 119 über die Verjagung der Drogensüchtigen, vorwiegend MigrantInnen, in Exarchia, und sie verloren in ihrem Bericht kein einziges Wort darüber, obwohl sie hoch und heilig beteuert hatten, das Thema sei für sie sehr wichtig. Hinzu kommt, dass wir eine negative Erfahrung auch mit der Konkret haben. Ihre Zeitschrift brachte vor einigen Jahren einen schamlosen Propagandaartikel von Eberhard Ronholz darüber, wie angeblich die Griechen ihre jüdischen Mitbürger gerettet hätten. Die Kritik darüber seitens der Gruppe Terminal 119 wartet immer noch auf Veröffentlichung. Der Hauptgrund, warum wir uns weigern, ein Interview mit euch zu führen, ist, dass wir nicht möchten, dass anti-antisemitische Musiksteinchen in einem kritiklosen Bild der radikalen Szene in Griechenland zu werden, weil dieses Mosaik krasse Gegensätze nebeneinander stellt. Das heißt, die fanatischen Antisemiten neben ihre Gegner, nur weil dies ihnen so passt. Es lohnt sich darüber hinaus zu erwähnen, dass all diese linksradikalen Touristen mit ihrer Sensibilität für den Antisemitismus in Deutschland sich über den griechischen Antisemitismus, der ein struktureller und konstitutiver Baustein der Linken und der Anarchisten in Griechenland ist und bleibt, in verdächtigem Schweigen hüllen. All das demonstriert uns zuverlässigerweise, dass der Antisemitismus der griechischen Linken keine journalistische Erwähnung in den linksradikalen Zeitschriften in Deutschland finden wird. Es sei denn, die griechischen Anarchisten konvertieren zum Islam. Hochachtungsvoll, Antifa Negativ, Casa del Campo, Dezember 2012. PS, selbstverständlich fordern wir den Abdruck dieses Briefes.